Ich habe erschreckende Bilder gesehen, wo dann Kleinkinder, damit sie essen, vors Tablet gesetzt wurden. Und also während sie auf das Tablet fixiert waren, hatte die Mutter dann das Kind gefüttert, wo ich dachte, boah. Ein rumänischer Pfarrer hatte mal diesen schönen Satz kreiert, Hilfe, die Hilfe kommt. Also ich schaffe Sachen in ein Land, die das Land gerade nicht braucht, die am Bedarf vorbei sind oder teilweise sogar defekt sind. Ja, ich hätte aber es nie für möglich gehalten, dass sie uns komplett über die Klinge springen lassen. Nach 30 Jahren Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises und der Stadt Görlitz war es mir einfach unvorstellbar, dass man uns einfach sagt, okay, Leute, das war's. Aber in dem Moment wurde das den Spendern so verkauft, dass das Geld, was du jetzt spendest, runtergeht. Das war so nie gewesen. Das fand ich unehrlich gegenüber den Spendern. Dann waren wir erstaunt gewesen. Wir waren ja so gesagt, nach der Wiedervereinigung, so eine Anfrage zu uns kommt und jetzt hier nicht zum Beispiel jetzt an Mercedes geht oder an MAN. Und da haben dann die Sudanesen gesagt, nee, A, haben wir genug Ersatzteile durch diese Kooperation mit der DDR und B, eure Kisten halten eben auch mal einen Sandsturm aus.
Es gibt ja so Macher, Leute, die überall mit drinstecken, sich in unglaublich viele Dinge einbringen und die meisten Leute in Görlitz kennen. Er ist eines, wenn nicht sogar das Gesicht in Görlitz für Kinder- und Jugendsozialarbeit. Er war der erste Zivildienstleistende in Görlitz bekanntestem Jugendhaus, der Kathedrale, und hat sie neben Edwin Schneider geprägt wie kein anderer. Der Fels, als Metapher, so sagt er, ist das Medium, das in seinem Leben sinnbildlich für alles steht. Dieses Jahr jedoch wurde sein Lebenswerk, zumindest in Teilen, ruiniert. Wie es dazu kam, was er noch so alles geleistet hat und in welche Gefahren ihn das teilweise gebracht hat, erfahren Sie am besten von ihm selbst. Mein heutiger Gast, Enno Dege.
Heute nehmen wir Sie auf eine Reise in die östlichste Stadt Deutschlands mit, nach Görlitz. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre atemberaubende Architektur und ihre bewegte Geschichte beeindruckt, sondern auch durch die Menschen, die hier und im Umland leben und eben diese Geschichte mitgeschrieben haben. Görlitz und sein Umland wurde und wird von Persönlichkeiten geprägt, die durch ihre Arbeit, ihre Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz viel bewegt haben. Manche von ihnen haben Besonderes geleistet, Fortschritt vorangetrieben, bestehende Strukturen optimiert oder hinterfragt. Nicht selten auch mit polarisierenden Ansichten, die die Gesellschaft verbunden oder gespalten haben. Das ist Görlitzer Gesichter.
Ja, Enno, dann herzlich willkommen hier in der Kathedrale. Vielen Dank erstmal für deine Bereitschaft, mir für diesen Podcast Rede und Antwort zu stehen. Ich würde dich den Hörern erstmal vorstellen. Du bist in Groß-Rostow geboren, 53 Jahre alt, verheiratet, hast eine ältere Schwester, 3 Kinder im Alter von 12 bis 19 Jahren, bist gelernter Drucker, hast dein Fachabitur berufsbegleitend abgelegt und dann soziale Arbeit studiert. Du wohnst in Görlitz. Deine Schaffungsbereiche sind, wie ich gehört und recherchiert habe, Jugendarbeit, unterstützt Menschen in Lebenskrisen, außerschulische Bildung, Kletterkurse, Kochkurse, Zeichenkurse, Bogenschießen, Skifahren, Theaterprojekte, Ausflüge in Gedenkstätten, die Fahrradwerkstatt, Freizeitprojekte für Familien, Flüchtlingshilfe, Hilfstransporte, telefonische bzw. Online-Familienhilfe und oft einfach nur Zuhörer für Menschen. Du hast den Meridianpreis erhalten. Du wurdest 2022 zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten eingeladen, als Honorierung für Bürger, die sich für die Gesellschaft besonders engagieren. Du warst bei SAPOS mehrere Jahre im Vorstand, hast den Umbau dort miterlebt und auch aktuell hast du mir erzählt, ist es nicht so, dass du gerade zur Ruhe kommst, sondern du bildest dich nach wie vor weiter. Wie sieht denn dein Leben zurzeit gerade aus?
Ja, du hast am Anfang die Sachen aufgezählt, die sind grundsätzlich richtig, aber es sind also sehr viele Sachen im Team gelaufen. Also da kann ich auf den Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter zurückgreifen, mit denen wir das gemeinsam umsetzen konnten. Also die habe ich also nicht im Alleingang gemacht.
Hier sieht man also gleich zum Anfang, wie Enno so ist. Ja? Er sieht das Ganze also nicht als sein Verdienst, sondern als den vieler.
Ja, durch die Nichtförderung unserer Jugendarbeit nach über 30 Jahren hat das natürlich unseren Verein vor eine neue Situation gestellt, dass er erstmal alle 3 hauptamtlichen Mitarbeiter kündigen musste. Daraufhin konnte eine Kollegin im sozialen Bereich weiterhin einen Job finden. Ein anderer Kollege ist gerade noch auf der Suche. Und ich habe für mich entschieden, dass ich nochmal eine Ausbildung anfange zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Das ist, könnte man sagen, so eine Art wie berufsbegleitend. Es gibt halt einen Praxispartner. Das ist das Klinikum hier in Görlitz und meine Ausbildung habe ich an der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie in Dresden. Parallel dazu bin ich noch Sozialberater bei Siemens. Das ist also ein Job auf Honorarbasis. Es geht nach Standortgröße und ein paar Stunden arbeite ich noch im Frauenschutz des Landkreises mit. Das sind so vielleicht die beruflichen Aktivitäten. Ehrenamtlich bin ich im Vorstand der Stadtmission und Vorsitzender mit, also Co-Vorsitzender in der Ortsgruppe Görlitz des Deutschen Alpenvereins der Zitterauer Sektion. Die Görlitzer Ortsgruppe ist so klein, dass sie keine eigene Sektion bildet, sondern wie so gesagt, wie in Anhängsel sind als Ortsgruppe von der Zitterauer Sektion und engagieren uns vorrangig hier gerade im Bereich so Görlitz und Umland den Klettersport näher zu bringen, aber auch Ansprechpartner zu sein für sicherheitsrelevante Sachen.
Die Kathedrale, in der wir hier sitzen, hast du ja selber schon angesprochen, ist wahrscheinlich so das berufliche, wahrscheinlich Herzstück so deines Lebens, würde ich mal behaupten wollen. Das ist ein Verein, der sich 1990 gegründet hat und seit 1996 hier auf der Lüderstraße beherbergt ist. Du warst der erste Zivi hier gewesen und du hast mal gesagt, du wolltest eher weg von der Soziokultur hin zu mehr Sozialarbeit. Erklär mal bitte, was die Intention hinter dieser Aussage für dich ist.
Anfang der 90er Jahre haben wir uns sehr stark auch im soziokulturellen Bereich bewegt. Also das, was zum Beispiel jetzt in den Clubkinos läuft, zum Beispiel, war teilweise hier mit etabliert gewesen. Wir hatten hier auch Konzerte durchgeführt. Also wir hatten Anfang der 90er Jahre klassische soziokulturelle Angebote hier bei uns im Haus gehabt. Und dann entwickelte sich aber so die Soziokultur in Görlitz. Und wir merkten, dass wir bei den Angeboten kam eine Zielgruppe. Und in unserem Tagesgeschäft, sage ich mal, kamen Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, die zur Soziokultur keinen Zugang hatten. Und diese Schere ging immer weiter auseinander, wo wir gesagt haben, okay, was ist jetzt unsere Priorität? Und da haben wir uns entschieden, gesagt, okay, wir konzentrieren uns eben auf Kinder und Jugendliche, vorrangig hier aus den Stadtteilen Innenstadt und Königshofen. Ich möchte das Stigma vermeiden, die sind nicht sozial schwach, sondern sind wirtschaftlich schwach. Ich denke mir, dass das sozial schwach Stigma vielmals eben nicht zutrifft auf Menschen, wo das angewendet wird. Und wir haben dann uns im Bereich den soziokulturellen Sachen dann zurückgefahren. Und es sind ja parallel dazu auch andere Angebote dann auch entstanden in Görlitz. Wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen die Schere zusammenzukriegen. Damals noch querbeet, also wir hatten wirklich von der Lernbehindertenschule bis zum Gymnasium alle Schulformen bei uns im Haus gehabt. Das ist dann so in den 2000ern, entwickelte sich dann mehr und mehr diese Richtung, dass wir doch vorrangig mehr Ansprechpartner, Anlaufpunkt wurden für Schulformen im Bereich von Hauptschule bis hin zur Lernbehindertenschule.
Der Kernpunkt der ganzen Sache, den hast du ja schon angesprochen, gleich am Anfang, weil es dich sicherlich zu Recht auch umtreibt, ist die Streichung von Geldern und dem wahrscheinlich teilweise Zusammenbruch der Kathedrale. Edwin Schneider und du, ihr habt mehrfach betont, dass ihr euch einfach ungerecht und unfair behandelt fühlt. Kannst du uns mal einen Einblick über die Vorgänge um das Ganze aus der Kathedrale geben? Denn du hast auch mir gegenüber schon mal geäußert, dass so sinngemäß, dass die uns komplett fallen lassen, hätte ich bis zuletzt niemals gedacht. Was ist da denn in diesem Ganzen, was ja medial auch viel diskutiert und aufgearbeitet wurde und auf viel Unverständnis in der Bevölkerung getroffen ist, der Stand, der aktuelle und vor allem, wie geht's für die Kathedrale weiter?
Unverständnis meinerseits war das Prozedere gewesen. Also man stellt den Antrag, dann kommt das Ergebnis ja oder nein. Also man hat nicht die Möglichkeit, zum Beispiel, ich vermute mal, dass es in diesem Unterausschuss Jugendhilfeplanung, der dafür zuständig ist, es ist sogar gesagt ein Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses, der wiederum vom Landkreis eingesetzt wird, dass in diesem Unterausschuss natürlich es zu Fragen kommt, das ist verständlich, aber diese Rückfragen sollten uns nicht weitergeleitet wurden, sodass wir hätten zum Beispiel Licht ins Dunkel bringen können oder vielleicht Sachen erklären können, sondern uns wurde nur letztendlich das Ergebnis mitgeteilt, ohne Anhörung. Das war früher, als wir noch kreisfreie Stadt waren, war das Prozedere so gewesen, dass wenn ein Antrag eingereicht wurde, es dann mit dem Träger dieses Trägergespräch gab und dann eben, also auch, es war manchmal wie ein bisschen auf dem Basar gewesen, man hat eben ein bisschen gefeilscht und gehandelt, aber es ging halt gerade um inhaltliche Ausrichtung und man konnte aber damit auch Sachen erklären und das ist eben nicht mehr erfolgt. Also wir haben einfach dann so, der Computer spuckt das Ergebnis aus, nee, ist nie. Und das hatte uns schon sehr betroffen gemacht, so nach 30 Jahren. Das einfach so gesagt zu bekommen, zumal es gibt alle Vierteljahre Trägergespräche mit dem Jugendamt. Das heißt, das Jugendamt kommt zu uns, scannt uns, überprüft uns, stellt Rückfragen. Und es war in diesen Gesprächen niemals das Thema da gewesen, dass wir hier auf Null gesetzt werden. Das war dann also wirklich dann immer, das war dann der besagte 21. November gewesen, vorigen Jahres, wo wir beim Jugendamt den offiziellen Termin dann hatten. Inoffiziell hatte schon die Runde gemacht. dass wir auf Null gesetzt werden. Ich hätte aber es nie für möglich gehalten, dass sie uns komplett über die Klinge springen lassen, sondern ich hatte immer noch vermutet, also im 21. November, die bieten uns irgendein Trostpflaster an. Irgendwas werden sie uns anbieten. Weil nach 30 Jahren Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises und der Stadt Görlitz war es mir einfach unvorstellbar, dass man uns einfach sagt, okay, Leute, das war's.
Also ihr wart dort wirklich geschockt und vor den Kopf gestoßen?
Ich persönlich ja. Vielleicht waren die Mitarbeiter, meine beiden Kollegen vielleicht da schon ein bisschen abgeklärter. Ich glaube, unserem Vorsitzenden Eddie hat das auch sehr getroffen, weil natürlich da auch 30 Jahre lang ehrenamtliches Engagement, also es gibt selten Vereine, die einen Vorstand, einen Vorsitzenden haben, der über 30 Jahre die gleiche Person ist. Und das hat Eddie eben auch geliefert. Er ist immer noch unser Vorsitzender.
Der hier angesprochene Eddie ist Edwin Schneider und er hat den Verein gegründet. Mit ihm habe ich selbstverständlich auch gesprochen. Sein Herz steckt in der Kathedrale genauso drin wie das von Enno. Und natürlich ist er davon, wie mit ihnen umgegangen wurde, genauso betroffen. Das soll an dieser Stelle unbedingt erwähnt sein.
Und wir hatten ja immer mit dem Jugendamt, haben wir immer gesagt, wir sind euer Kooperationspartner. Und schlussendlich war auch immer die Argumentation gewesen, unseres Vereins zu sagen, also wir wollen nicht irgendwo uns einmieten, sondern wir wollen ein beständiger Partner sein und wir kaufen das Haus und zahlen es über 20 Jahre ab. Also immer auch dem Jugendamt signalisiert, wir sind für euch verlässlicher Partner, weil wir haben schon strukturell die Voraussetzung dafür geschafft. Und das war aber auch immer ein Pfund gewesen, was ja also unabhängig jetzt von dem inhaltlichen Aspekt natürlich auch mal in die Waagschale hauen konnten. A, wir sind ein verlässlicher Partner und B, schlussendlich sind wir dadurch billiger, weil andere Träger haben sich 50% der Mietkosten fördern lassen. Ich denke, das sind ja nicht unerhebliche Summen und wir, indem wir so gesagt Eigentum geschafft haben, Vereinseigentum, konnten da keine zum Beispiel Kredittilgung oder so fördern lassen. Also das heißt, wir haben komplett dieses Haus selber finanziert und damit also auch keine indirekten Förderungen bekommen. Betriebskosten, wie alle anderen Träger auch, aber jetzt die Mietkosten umgelegt letztendlich, um Kredit zu tilgen, war nie die ganzen 25 Jahren, 30 Jahren Thema gewesen. Und inhaltlich, denke ich mir, haben wir schon immer versucht, die Messlatte relativ hoch zu legen mit unseren Angeboten. Aber anscheinend haben wir nicht mehr den Nerv getroffen dieses Unterausschusses, der dann sich dann so entschieden hat, dass er uns in der Prioritätenliste auf den vorletzten Platz gesetzt hat. Also von 8 Plätzen im Ranking, die so gesagt einen Antrag gestellt haben. Und im Stadtgebiet Görlitz haben 8 Träger einen Antrag gestellt und wir sind also auf den vorletzten Platz gerutscht. Teilweise waren Träger vor uns, habe ich noch nie gehört. Und das hat mich schon also sehr getroffen halt. Das habe ich lange zu kauen gehabt und das habe ich auch ein ganzes Stück persönlich genommen.
Vielleicht hört man es. Aber wenn man Enno gegenüber sitzt, dann sieht und spürt man noch viel mehr, wie schrecklich weh ihm das Ganze tut.
Und wurde euch da aber dafür, dass die Entscheidung so ausging, irgendeine Begründung mitgeteilt? Oder wieder nur ja, nein, Punkt?
Es ist ja ein nicht öffentlicher Ausschuss und man hat da so angedeutet, dass zum Beispiel, es ging um den Kinder- und Jugendschutz. Es war zum Beispiel ein Thema gewesen, wieso wir das Thema Kinder- und Jugendschutz jetzt nicht auf die Mitarbeiter übertragen haben. Also sprich, inwieweit letztendlich der Träger also auch die Kinder und Jugendlichen vor den Mitarbeitern schützt. Das ist legitim, diese Fragestellung. Die haben wir in dem Sinne so nicht beantwortet, weil wir sind Mitglied im Diakonischen Werk und automatisch sind wir damit im Gesamtdiakonischen Werk Mitglied. Und das ist in gewisser Weise auch, so für mein Verständnis ja auch so eine Art Aufsichtsfunktion, weil wir müssen zum Beispiel jetzt keine Anerkennung nach KJG als freier Träger der Jugendhilfe beantragen, sondern dadurch, halt, dass wir automatisch Mitglied sind in einem Wohlfahrtsverband, müssen wir diesen Antrag nicht stellen, die ein anderer, kleinerer Verein stellen muss, der zum Beispiel jetzt nicht Mitglied im Wohlfahrtsverband ist. Wie so eine Art, könnte man sagen, Überprüfung, das also wie eine Art vielleicht TÜV für Jugendhilfe, könnte man das so einfach sagen. Wenn ich aber Mitglied bin in einem Wohlfahrtsverband, dann übernimmt die Aufsichtsperson so gesagt der Wohlfahrtsverband. Und der sagt einfach, jawohl, schick, alles schick. Und damit war für uns so gesagt, die Aufsichtsperson war unser diakonisches Werk gewesen. Und damit war für mich so gesagt, das so gegeben, weil das gesamtdiakonische Werk hat da klar definiert. Das hätte ich gerne zum Beispiel bei so einem kleinen Gespräch gerne den Entscheidern, Entscheiderinnen gerne erklärt, aber die Möglichkeit hatte ich zum Beispiel nicht gehabt. Und es wurde eben, also es war wohl ein Manko gewesen. Und anhand dieses Mankos wurde dann das so entschieden. Was uns noch gesagt wurde, ist, dass es bei unserem Konzept, es gibt zum Beispiel jetzt 10 Punkte, und dass es nicht so gewesen ist, dass das Gremium zum Beispiel gesagt hat, Punkt 2 sind wir alle dagegen. oder fühlen bei Punkt 3 und das ist vergessen worden oder so, oder Punkt 4 hätte mehr und mehr ausgearbeitet werden müssen, sondern es war durchweg so gewesen, dass das Gremium nicht einmal irgendwo an einer Stelle gemeinsam einen Konsens hatte, sondern der eine hatte das gesagt, der andere das, was für mich natürlich ein Zeichen dafür ist, dass man das hätte in einem kleinen Gespräch bestimmt viele Missverständnisse aus denen heraus vielleicht sich Meinungen gebildet haben und danach Urteile hätte man vielleicht im Vorfeld klären können. Die Möglichkeit hat man nie gehabt.
Siehst du diese in Anführungsstrichen Begründung beispielsweise mit dem Schutz der Menschen, die hier unterwegs sind, vor den Mitarbeitern als Ausreden oder als was Handfestes?
Es wurde uns so gesagt, dass die Qualität der Konzepte so gut war, dass das Ranking so eng war, dass es so gesagt nur einen halben Punkt gebraucht hätte, damit man im Ranking runterfällt. Also nach dem Motto, grundsätzlich wart ihr im oberen Ranking, aber da waren alle gewesen und so ein halber Punkt, der hat so und so viel ausgemacht. Leider hat er uns gleich im Ranking so weit hintergeschoben.
Besteht, ohne da Mutmaßung anzustellen, besteht die Möglichkeit, dass diese anderen Organisationen durch Vitamin B oder so, also gibt es Möglichkeiten in diesem Ranking nach vorn zu rutschen oder ist das auszuschließen?
Also es ist ein unabhängiges Gremium, was ja von Vertretern der jeweiligen Parteien, dem Jugendamt und freien Trägern sitzt. Also ich glaube, das ist, denke ich mir schon, das Gremium da unabhängig entscheiden kann. Ein Nachteil ist, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand entsendet wird von einer Fraktion oder von einer Partei, der sagt, jawohl, Kinder und Jugend, das war schon immer mein Anliegen gewesen. Ich gehe als Laienpolitiker über den Landkreis, gehe ich in diesen Ausschuss, habe mein eigenes Bild zum Beispiel von Kinder- und Jugendarbeit und bekomme natürlich also auch einen gewissen Filter die Informationen vorgesetzt. Ich denke mal, was sinnvoll gewesen wäre, dass zum Beispiel die Ausschussmitglieder sich die Einrichtung einfach mal anschauen. Also ihr politisches Mandat wahrnehmen und sagen, gut, wir gehen einfach jetzt als komplettes Gremium in die jeweiligen Einrichtungen und lassen uns die Einrichtung einfach mal von den Mitarbeitenden vorstellen, dass man einfach sich selber mal ein Bild macht. Das wäre eine Form, denke ich mir.
Das ist nicht passiert?
Nee, ist nicht passiert.
Also das finde ich ja ziemlich hastig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird eine Sozialeinrichtung geschlossen bzw. die Förderung gestrichen. Und die Leute, die sowas entscheiden, sehen es sich nicht einmal an.
Und das Zweite wäre, dass man die Möglichkeit hätte, eben gerade in dem Klärungsgespräch, nachdem man den Antrag eingereicht hat und nachdem die Konzepte verlesen wurden und man sich in der Regel, ich saß ja auch im Landkreis eine Zeit lang drin, dass man sagt, sprich, man kommt ein Konzept, dann tut man sich die und die Sachen da notieren, rot anstreichen und hat die Möglichkeit, dann zum Beispiel beim Gespräch Rückfragen zu stellen. Und das ist eben so nicht erfolgt. Dass man hätte eben gerade vielleicht, wenn zum Beispiel dann was falsch interpretiert wurde, hätte man das zum Beispiel klarstellen können. Diese beiden Sachen, denke ich mir, wären sehr sinnvoll gewesen.
Ja, ich finde auch selbstverständlich, vor allem in meinen Augen. Diese angesprochenen Kommunikationsdefizite, nenne ich es mal, also vor allem dieses, man hört sich nicht beide Seiten der Medaille an, siehst du das grundsätzlich so als ein Teilproblem in der Gesellschaft heutzutage?
Es ist wirklich schwierig geworden, weil wir in einer Zeit sind, wo man sich eigentlich nur noch die Argumente gegenseitig an den Kopf wirft und gar nicht mehr zuhört. Ich in meiner pädagogischen Arbeit sage immer, hey, aktives Zuhören. Sprich, also bevor ich so gesagt auf eine Meinung antworte, tue ich einfach nochmal diese Meinung wiederholen, damit ich sie verinnerliche und dann antworte ich erst. Aber eigentlich habe ich ja schon, sage ich immer schon mein Gegenargument schon immer auf der Zunge. Da ertappe ich mich selber dabei, wo ich mir immer wieder sage, nee, ich muss noch mal einen Schritt wieder zurückgehen. Aktives Zuhören sagt, ich muss auch die Position des anderen verstehen. Ich muss sie nicht rechtfertigen, aber ich will sie wenigstens verstehen. Und das ist so ein bisschen dieser Ansatz auch, der in den 80er Jahren entwickelt wurde, halt diese akzeptierende Jugendarbeit. Wenn nicht so halt ein Verständnis da ist, warum mein Gegenüber so argumentiert, warum er so denkt, dann denke ich mir, haben wir noch eine Basis, miteinander zu kommunizieren. Aber leider erlebe ich es immer mehr, dass man sich eigentlich nur noch die Argumente gegenseitig an den Kopf wirft und eigentlich die Kommunikation immer schwieriger wird.
Zu der Kernfrage, die mich brennend interessiert und sicherlich auch die Zuhörer, wie geht's jetzt mit der Kathedrale weiter?
Der große Vorteil in diesem ganzen Dilemma ist, dass eben gesagt, das Haus ist abbezahlt. Wir sind also schuldenfrei. Das war auch immer interessant gewesen, also auch für damals noch für das Jugendamt und aber auch für unseren Wohlfahrtsverband, dass wir einfach über 20 Jahre einen Defizithaushalt hatten, wo die immer sagten, seid ihr Leute, ihr habt immer rote Zahlen. Ja, wir haben rote Zahlen, aber die nehmen doch nach und nach ab. Das heißt, also wir konnten, also der Vorstand hat es auch geschafft, hier das Haus abzubezahlen. Und wir hatten natürlich durch den Kredit hatten wir immer einen Defizithaushalt über Jahre, Jahrzehnte. Und das Haus ist abbezahlt, es ist sogar teilweise saniert. Und da sind wir erstmal ein Stückchen frei, jetzt nicht reagieren zu müssen, wie andere Träger, die dann gleich Insolvenz anmelden müssen, Inventar verkaufen müssen. Und es gab eine enorme Spendenbereitschaft von Seiten der Spendenfee und aber auch von der Sparkasse, sodass wir die Betriebskosten und die Angebote, vier Angebote, ehrenamtlich aufrechterhalten können mit Mehrfachentschädigung. Wobei ich natürlich das jetzt für 2025 so sehe und für 2026 leider wieder alles in den Sternen steht.
Die Schaffung dieser Kletterhalle war dir ein dringendes Bedürfnis. Du hast irgendwo mal geäußert, und zwar für alle Schichten der Bevölkerung, aber auch zu therapeutischen Zwecken. Warum siehst du im Klettern so viele Möglichkeiten? Also was bedeutet dir privat dieser Sport hinsichtlich vielleicht Freiraum für die Seele, abreagieren oder möglicherweise auch irgendwelchen Erfahrungen im Grenzbereich?
Der Vorteil ist in der offenen Jugendarbeit, dass man natürlich immer so ein bisschen so seine persönlichen Interessen und Vorlieben ein Stückchen verbinden kann mit der Arbeit. Das ist ein Riesenvorteil. Da mich, glaube ich, immer Kollegen immer beneidet, die eben in anderen Bereichen unterwegs waren. Mein Medium ist Fels und dieses Medium Fels verwende ich natürlich auch als Metapher in der Jugendarbeit, jetzt auch im therapeutischen Kontext. Und für mich ist, also ich habe verschiedenste Sportarten ausprobiert und ich habe gemerkt, dass Klettern für mich eine Sportart ist, wo man sofort in das Hier und Jetzt kommt. Also es ist von einer Millisekunde auf die anderen. Sobald ich meine Kletterschuhe anziehe, sobald ich den ersten Griff in der Hand habe, bin ich raus, bin ich weg. Das habe ich bei anderen Sportarten so nicht erlebt, wo man also mit den Gedanken noch relativ lange nachhängen konnte. Und ich habe für mich was gesucht, wo ich sofort in dieses Hier und Jetzt komme. Also wo ich abschalten kann und wo natürlich jetzt auch unter Maßgabe der Achtsamkeit meine Sinne geschärft sind, sodass ich andere Sachen einfach dann einfach mal abschalten kann. Das ist aber gesagt eine Form, die mir selber sehr gut tut. Und natürlich also auch die Herausforderung an sich selbst zu stellen, diesen Weg einzusteigen, wenn man den nicht schafft, halt nochmal neu zu versuchen, seinen eigenen Weg zu finden. Im Deutschen gibt es so diese schönen Begriffe, deswegen liebe ich die deutsche Sprache, zum Beispiel begreifen und erfassen. Und die sind so schön doppeldeutig, dass man das wirklich also gerade in der Jugendhilfe, im therapeutischen Kontext sehr schön einsetzen kann und mit diesen beiden Begriffen begreifen und erfassen. Im Rahmen der offenen Jugendarbeit habe ich gemerkt, dass es ich brauche ein Medium, über das ich dann kommunizieren kann. Ich habe vorrangig dann also auch mit Jungen und jungen Männern gearbeitet und da habe ich auch gemerkt, dass man kognitiv nicht einfach so von 0 auf 100 einsteigen kann, sondern es muss davor erst eine Handlung passiert sein oder ein Erlebnis, über das ich dann pädagogisch arbeiten kann. Und da war eben das Klettern eine super Möglichkeit gewesen, über dieses Erlebnis, was ich dann sogar übertragen kann auf meine eigene Lebenswelt, da anzusetzen. Das verwenden wir zum Beispiel auch, hat man das in der Fahrradwerkstatt eingesetzt, also sprich, wer ist in der Gruppe halt das Rücklicht, bei wem wird immer reingetreten, wer ist der Gepäckträger, wer ist der Lenker, wer treibt an. Da konnte man das in den Rahmen der Gruppenarbeit immer sehr schön auch übersetzen. Das verwende ich im Klettern halt, also gerade was Thema Vertrauen geht, also Vertrauen in mich selbst, in das Material, aber auch in die Person, die mich sichert. Und das ist ja wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes blindes Vertrauen, weil ich sehe zum Beispiel die sichernde Person nicht. Und es gibt so viele metaphorische Anknüpfungspunkte, die ich da verwenden kann in diesem Bereich. Und es hat natürlich eine gewisse Attraktivität, Klettern, sodass ich da sofort immer eigentlich, also in seltensten Fällen habe ich da keinen Zugang.
Du hattest ja vorhin gerade schon selbst du hast es Spendenfee genannt, neben der Sparkasse angesprochen. Meinst du damit diese Spendenaktion, die ins Leben gerufen wurde? Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was mit dem Geld passiert oder passiert ist. Wahrscheinlich das, was du schon angesprochen hast, unter anderem für Betriebskosten und so weiter, die anfallen. Habt ihr davon vielleicht noch irgendwelche anderen Anschaffungen oder so tätigen können, die dem Haus gut tun, die euch aufwerten?
Also diese Spendenaktion von der Anne, die war komplett losgelöst gewesen von uns. Die Anne hat uns nur gefragt, ob sie das machen können. Dann habe ich natürlich gesagt, sehr gern. Und sie hat das selber ins Leben gerufen und hat uns dann zum Schluss nur noch die Summe mitgeteilt. Also das lief also jetzt ohne uns. Also wir haben Informationen zugearbeitet der Anne, was wir vorhaben, mit dem Geld zu machen. Aber ansonsten lief diese ganze Aktion in Eigenregie von an. Das fand ich sehr spannend, weil wir in dem Moment ist sehr angenehm gewesen, das zu beobachten und aber letztendlich nicht direkt jetzt involviert zu sein. Mit dem Geld konnten wir also unsere angefangenen Sanierungsmaßnahmen abschließen hier im Haus. Wir können im Bereich der Fahrradwerkstatt, des Bogenschießens, des Zeichenkurses da Mehraufwandsentschädigungen zahlen an die Mitarbeitenden, die sich dafür Zeit nehmen. Wir können Material einkaufen, gerade im Zeichenkurs, im Bogenschießen. Es ist da einfach auch ein relativ hoher Verschleiß da beim Bogenschießen. Beim Klettern ist es ähnlich. Man muss zum Beispiel, wenn man regulär ein Kletterangebot zum Beispiel alle 4 Jahre zum Beispiel, also die wichtigsten Sachen tauschen, so wie Seile oder Gurte, relativ kostenintensiv, und dass wir sogar diese Angebote aufrechterhalten können. Das ist zum Beispiel ein Teil, den man das aus den Geldern der Sparkassenstiftung genommen haben. Und die Gelder von Anne, die haben wir größtenteils zur Bestreitung unserer Betriebskosten genommen. Es ist noch ein Überhang da. Also wir können uns, denke ich mir, mit einer Summe also auch in 2026 retten. Das heißt also nicht, wir werden jetzt am 01.01.2026 jetzt die ehrenamtlichen Angebote einstellen, wenn wir keine Förderung mehr bekommen. Ist so ein leichter Überhang da, aber müssten dann, denke ich mir, dann Mitte des Jahres 2026 neu denken.
Wäre da eine erneute Spendenaktion wieder eine Möglichkeit? Worauf könntet ihr denn noch zurückgreifen, um das Ganze nicht völlig einstampfen zu müssen?
Also ich denke mal, die Bereitschaft war damals überwältigend gewesen, aber ich will jetzt also auch nicht Menschen überstrapazieren, weil ich glaube, die Menschen, die bereit sind, was zu geben, sind von ihrer Art her schon sozial eingestellt und engagieren sich. Durch diese Spendenbereitschaft hat es eine gewisse Öffentlichkeit bekommen, und da sind wirklich also an uns Familien herangetreten, die gesagt haben, also wir wollen euch gerne unterstützen, wollen keine Mitglieder werden, aber wie können wir euch unterstützen? Das fand ich einen sehr, sehr angenehmen Nebeneffekt, dass aus dieser Not heraus Menschen gesagt haben, okay, Geld haben wir selber jetzt ja nicht gerade einen Überfluss, aber wo können wir euch da inhaltlich unterstützen? Das war sehr schön gewesen. Das wäre so eine Sache, dass man, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, okay, könnte man diesen Bereich noch weiter ausbauen, dass man die Räumlichkeiten, so gesagt, den Gemeinwesen zur Verfügung stellt, dass diese Räume einfach dann vielleicht auch weiterhin genutzt werden im sozialen Bereich, im öffentlichen Bereich. Das, denke ich mir, wäre eine Möglichkeit. Eine Tendenz dazu gibt es. Es gibt schon Vereine, die sagen, ob sie sich temporär hier einmieten können. Das finde ich sehr angenehm. Aber das ist, so gesagt, nur eine temporäre Sache. Ich mindestens sehe für mich nicht so, dass automatisch wir hier das Haus verkaufen müssten. Diesen Zwang sehe ich nicht für mich. Das sehen andere Vereinsmitglieder anders. Ich fände es sehr schön, wenn wir auf einen Weg in die Jugendhilfe zurückführen könnten, der bestimmt nicht an die Sachen anknüpfen könnte, die wir mal gemacht haben, sondern ein Teil davon vielleicht hauptamtlich abgesichert werden kann, den wir jetzt ehrenamtlich gerade bestreiten. Zusätzlich noch andere Sachen noch wieder aufbauen, also gerade die Kletterkurse, die Familienfreizeiten, die Winterfreizeiten, wo wir mittlerweile, glaube ich, der einzigste Anbieter noch waren im Landkreis, soweit ich weiß, dass wir da diese Sachen einfach vielleicht so in Verhandlung mit dem Jugendamt sagen können, okay, das sind Bausteine, die können wir liefern, wollt ihr die bei uns einkaufen, die kosten aber so und so viel.
Seit dem 1. April dieses Jahres sitzt in der Kathedrale Sebastian Höbler. Er ist der neue Manager für das Quartier Innenstadt West, und auch mit ihm habe ich mich unterhalten. Enno erklärt Ihnen hier mal, was man sich von ihm erhofft.
Genau, das ist ein Förderprogramm von der Europäischen Union, ein ESF-Programm. Und soweit ich weiß, ist so gesagt, es gibt Quartiere, die sind wirtschaftlich und sozial ein Stückchen unterbelichtet. Dazu gehört das Quartier Innenstadt West, also alles, was hier so vom Bahnhof aus bis hier so runter, nach hinten runter, so zu uns über den Leipziger Platz. Bis hier, das wäre, glaube ich, wir sind sogar gesagt, diese Grenze dieses Quartiers Innenstadt West. Und dieses ist ein Quartier, was sich entwickeln soll. Es soll ja auch zum Beispiel die Landsgrundstraße ja neu gestaltet werden. Man versucht dort kleinere Firmen anzusiedeln in den Geschäften. Und das ist sogar diese Quartiersentwicklung, die war ja schon immer wieder mal angesetzt gewesen, strukturell. Aber jetzt, nach meinem Verständnis, soll es eben auch inhaltlich verstärkt werden, sodass der Quartiersmanager, der Sebastian, der auch früher im Jugendring Olausitz gearbeitet hatte und da also sehr viel Erfahrung mitbringt, hier sogar dieses Quartier ein Stückchen vernetzen, beleben und aktivieren soll.
Und wenn du sagst, der soll eben sozial wirtschaftlich unterbelichteten Viertel entwickeln. Im Endeffekt habt ihr das ja über die letzten Jahrzehnte auch gemacht. Sieht man, also merkt man was von dieser sozialen Entwicklung?
Die Netzwerkarbeit, die der Sebastian macht, die haben wir nicht gemacht. Also wir haben als Netzwerk schon zusammengearbeitet, also sei es jetzt mit der Rabrika oder mit dem Tierra oder mit dem Kinderschutzbund. Aber jetzt diese konkrete Arbeit im Quartier haben wir nicht gemacht. Also wir haben uns im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Schwerpunkt offene Kinder- und Jugendarbeit ausgerichtet und in der Vergangenheit eben auch sehr gut mit dem Kinderschutzbund zusammengearbeitet, weil beim Kinderschutzbund ist ja so war oder ist, dass man, glaube ich, bis zum 14. Lebensjahr im Kinderschutzbund sein kann und die Räume eben gesagt, gerade für diese Altersgruppe bis 14 Jahre gedacht ist und dass man sagt, okay, es gibt einen Überhang. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, jetzt hier zwei Straßen weiter zum Beispiel zu uns ins Jugendhaus zu kommen. Umgedreht genauso, wenn zum Beispiel hier Geschwister da waren mit kleineren Kindern, wo wir gemerkt haben, dass die vielleicht hier untergehen bei uns, dass man dann eher die dann empfohlen haben Richtung Kinderschutzbund.
Und siehst du da prinzipiell eine realistische Chance, dass diese Quartiersentwicklung auch wirklich stattfindet oder ist das eher ein Wunschtraum?
Also wenn ich jetzt schon mal den Leipziger Platz beobachte, das war früher in eine Gegend, schätze ich mal ein, haben vielleicht Görlitzer auch vielleicht gemieden. Ich denke mal, da passiert ja einiges. Also Kommunen hat dort enorm investiert, auf dem Lutherplatz, der Spielplatz ist neu gemacht. Ich glaube, dass also auch die Innenstadtgemeinde Lutherkirche wohl mit dem Gelände um die Lutherkirche eventuell was plant. Es sind Studenten in das Quartier gezogen, natürlich der billigen Mieten wegen. Aber dadurch erfolgt ja auch eine Veränderung des Quartiers. Zum Beispiel die Blechwerkstatt ist zum Beispiel auch in das Quartier gezogen, sich bewusst entschieden, sagen, okay, wir gehen genau hier hin. Raprika ist neu dazugekommen in das Quartier. Es wird die neue Oberschule in diesem Quartier gebaut. Ich denke mal, das sind also Entwicklungen in die richtige Richtung.
Du hattest zum Thema Prävention in der Kinder- und Jugendarbeit mal angemerkt, dass in deinen Augen zu viel gespart wird, die Kosten explodieren und das bei uns im Landkreis in Görlitz fataler zu sein scheint als woanders und hast gesagt, dass wir, was das angeht, in der Prävention sehr weit hinten liegen. Kannst du dafür Gründe anführen oder mal erklären, wie konkret sich das manifestiert?
Ich hatte, also da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, ich hatte das gesagt, dass seit den 90er Jahren die Kinder- und Jugendhilfe, die offene Kinder- und Jugendarbeit immer weiter runtergefahren wird, die Prävention und die Hilfen zur Erziehung, die Kosten immer weiter gestiegen sind. Soweit ich das weiß, damals noch als Mitglied im Kreistag, haben wir, glaube ich, die höchsten Kosten beim Bereich der Hilfen zur Erziehung gehabt, im Verhältnis zu vergleichbaren Landkreisen. Sachsenweit, wenn nicht sogar, vielleicht sogar deutschlandweit. Da ist für mich die Frage, was machen andere Landkreise anders, vielleicht sogar besser? Wo könnte man also da vielleicht also auch diese explodierenden Kosten eindämmen und den Blick vielleicht darauf lenken, mehr zu schauen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also bevor so gesagt die ganzen Hilfen zur Erziehung greifen, zu schauen, wo kann vielleicht präventiv gearbeitet werden. Ich habe das Gefühl, dass dieser Blick einfach, ich weiß nicht, ob das gewollt oder ungewollt ist, aber dass dieser Blick nicht in diese Richtung geht. Zu sagen, okay, wie kriege ich diese ständig steigenden Kosten, Hilfen zur Erziehung endlich irgendwie in den Griff? Und meine Idee wäre zu sagen, okay, wieso kann dann die offene Jugendarbeit nicht enger mit den Hilfen zur Erziehung zusammenarbeiten? Aber dass man schaut, dass bei Kindern und Jugendlichen, wo es vielleicht in erhöhten Förderbedarf besteht, der nicht automatisch gleich ein Fall wird für Hilfen zur Erziehung, sondern sagt, okay, wie können wir im Vorfeld vielleicht schon da Möglichkeiten im Rahmen der offenen Jugendarbeit integrieren, damit es eben, wie gesagt, kein Kostenfaktor wird, der dann die Hilfen zur Erziehung dann enorm nach oben treibt und natürlich aber auch sehr viel Personal bindet.
Wenn man dir allgemein so zuhört, hat man so das Gefühl, dass die ganze Thematik, was Kinder- und Jugendarbeit angeht, von der Obrigkeit ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Ist das so oder kommt mir das jetzt nur so vor? Die Frage wäre dann auch, wenn es so ist, warum ist das so? Weil ich meine, prinzipiell sollte man ja daran interessiert sein, dass sozial und finanziell Schwächere aufgefangen werden oder sich so eine Brennpunktgebiete, ich meine jetzt mal völlig noch weg von dem Thema Migration und was weiß ich, sondern so wie du eben sagtest, Leipziger Platz, Dresdner Straße, was man da als Görlitzer alles kennt, dass es dort ein bisschen aufwärts geht, aber dass, wenn man sich das anhört und sich die Entwicklung anguckt, naja, dafür nie unbedingt genügend Geld und Personal zur Verfügung gestellt wird.
Also ich denke mal, das Geld ist genug da. Die Frage ist halt, wie es verteilt ist. Und da bin ich an dem Punkt halt. Also Prävention kann natürlich kann sich schlecht rechtfertigen. Ja? Hat es was gebracht, das und das mit Kindern und Jugendlichen unternommen zu haben? Oder in einem Einzelangebot intensiv gearbeitet haben. Ich weiß es in dem Moment nicht, sondern kann es nur vermuten, beziehungsweise sind die Ergebnisse viel, viel später erst sichtbar. Und es bedarf vielleicht auch einer längeren Beziehung zwischen Sozialarbeiter und den Kindern und Jugendlichen. Das kann ich in dem Moment nicht darstellen. Aber wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann wird also ein Hilfeplan erstellt. Dann wird ganz klar gesagt, okay, wir müssen halt die Familienhilfe, die muss halt das Verhältnis innerhalb der Familie verbessern. Der Erziehungsbeistand soll unterstützen. Dann gibt es vielleicht noch wieder eine Integration wieder in die Schule wieder ermöglichen. Dann wird sogar ein komplettes Hilfesystem drumherum aufgebaut, was natürlich dann auch mit dem Hilfeplan festgelegt ist und abgerechnet wird, protokolliert wird. Aber man hat halt nicht, meiner Meinung nach, nicht zu wenig drauf geschaut, ob man jetzt hätte im Vorfeld vielleicht schon gegensteuern können. In der Hilfen zur Erziehung, wie gesagt, das Kind ist im Brunnen gefallen, dann greifen die ganzen Hilfen, dann kann man das klar abrechnen, dann kann man also auch eine Erfolgsmessung machen, was ja so in der offenen Arbeit schwierig ist. Offene Arbeit heißt natürlich auch immer, dass man ja gewisserweise verbindlich arbeiten will, aber in einem unverbindlichen Bereich. Das macht es natürlich spannend gerade, weil ich dann so, ich kriege ja sofort eine Rückmeldung, ob mein Angebot interessant ist oder ob es angenommen wird. Ich kriege halt die direkte Rückmeldung. Im schlimmsten Fall liege ich total falsch. Im besten Fall wird mein Angebot sehr gut angenommen.
Ich persönlich finde, dass sich dieses, ich engagiere mich irgendwo, gegebenenfalls auch ohne was dafür zu bekommen, in der Gesellschaft weniger geworden ist. Sei das, ich mache im Verein was und stelle mich an die Seite und betreue Kinder oder am Fels beim Klettern. Da kann man jetzt alles anführen. Denkst du oder findest du, dass die Corona-Zeit damit was zu tun hat?
Also Corona war vielleicht ein Turbo gewesen für eine Entwicklung, die ich schon eine Weile beobachte. Meine Wahrnehmung ist, dass eben gerade, sag ich mal, für diese zeitaufwendige und vielleicht von außen wirkende tröge Vereinsarbeit mit Protokollen, Sitzungen, Beschlüssen, aber auch natürlich auch mit Verantwortung, Verbindlichkeiten, dass die Thematik immer weniger Menschen anspricht. Ich erlebe projektbezogenes Engagement. Also es gibt das und das zu tun. Wir brauchen jetzt in dem Moment gerade die konkrete Hilfe. Da kann man Menschen mobilisieren, aber sie dauerhaft wo einzubinden in Vereinsstrukturen, in klassische, das wird immer schwieriger. Das ist ein schwieriger Trend, das bedenke ich mir. Es betrifft genauso den Geflügelzüchterverein, genauso wie große Träger, dass da einfach der Nachwuchs in diese verantwortungsvolle Aufgabe eines ehrenamtlichen Vereinsvorstandes schwierig wird. Und diesen Wechsel, diesen Generationswechsel, denke ich mir, hätte unser Vorstand sich, denke ich mir, auch schon längst gewünscht, aber bis jetzt nur teilweise gelungen.
Kannst du dir erklären, woran das liegt? Also ist das diese sich immer mehr ausbreitende Couchgemütlichkeit der Gesellschaft?
Temporär ist Engagement da, aber nicht kontinuierlich. Man bleibt lieber ein bisschen in diesem unverbindlichen Bereich. Wenn ich also Mitglied werde, wenn ich sogar in den Vorstand gehe, dann gehe ich eine gewisse Verbindlichkeit ein. Und das könnte schon zusammenhängen, dass mit unserer gesellschaftlichen Situation, es wird immer alles so ein bisschen unverbindlicher. Also ich erlebe das ja selber in der Kinder- und Jugendhilfe. Also früher war es so gewesen, da gab es kein Handy. Man hatte sich ausgemacht, 3:30 auf dem Sportplatz. Da gab es nie die Möglichkeit zu sagen, ach, überleg mir das noch einmal und ist das und das und so. Und dann war ausgemacht, der Termin, okay, der stand. Da ist man dort hingegangen. Oder es war eben jemand verhindert gewesen, okay. Ist man vielleicht zu Hause vorbeigegangen. So, und jetzt letztendlich, also mit den sozialen oder vielleicht eher asozialen Medien, hat man eben die Möglichkeit, eben unverbindlich zu bleiben. Naja, ich werde mal sehen und so. Ach nee, das hat sich noch was anderes ergeben. Und Corona, das denke ich mir in dem Sinne noch verstärkt, weil ich habe das ja selber also auch als Vater erlebt, dass wo unsere 3 Kinder auf einmal ins Homeschooling gehen sollten. Es gab zum Beispiel ein Kind, da hatte sich der Klassenlehrer ein Vierteljahr lang gar nicht gemeldet. Also weder ein Anruf noch eine E-Mail. Noch über Lernsachs irgendwie eine Kommunikation stattgefunden. Null. Dass das anders geht, habe ich bei den anderen Kindern erlebt, dass es da super funktioniert. Und das fand ich sehr spannend, dass man einfach so unterschiedlich darauf reagiert hat. Und aber die Kinder so ein bisschen auch das Gefühl hatten, so nach dem Motto, wir sind nie unbedingt das Wichtigste in dieser Gesellschaft. Wir sind erst einmal geparkt worden, ab mit euch in Homeschooling und dann gucken wir erstmal, was passiert. Wichtig ist erstmal, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt. Dann hatte man geguckt, okay, wie kann Kultur gerettet werden? Aber dass sogar die Kinder und Jugendlichen so ein bisschen so vernachlässigt wurden und bleibt mal so ein bisschen in dieser Warteposition. Wir sagen euch dann schon, wie es weitergeht. Und dieses in dieser Warteposition bleiben, ist meine Interpretation, haben sie ein Stückchen verinnerlicht. So dieses unverbindliche, mal sehen, was passiert und so, vielleicht ist ja wieder was oder was nie und so. Und das erlebe ich also auch in den konkreten Absprachen zu euch mit Kindern und Jugendlichen, dass sie in dieser unsicheren Situation lassen, aber weil sie es vielleicht eben selber so erlebt haben. Und da denke ich mir, war Corona da ein Turbo gewesen.
Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dann sieht man das, denke ich, noch mehr als Leute, die nur in Anführungsstrichen Kinder zu Hause haben. Mir persönlich macht, wenn ich mir die Schüler ansehe, die machen die ganzen sozialen Medien teilweise wirklich Angst. Was heißt die sozialen Medien? Aber die finde ich falsche Verwendung. Auch wie Eltern ihre Kinder teilweise in die sozialen Medien einfach reinschmeißen, sie auf sie loslassen, ohne jegliche Kontrolle. Beobachtest du das auch?
Also ich habe in meiner Arbeit, in meiner jetzigen, aber auch natürlich in der vorhergehenden, also auch ehrlich Kinder und Jugendliche gefragt, wie hoch ihr Medienkonsum ist. Und sie haben also ehrlich zugegeben, dass also gut und gerne 6 Stunden am Tag bis hin zu 8 bis 10 Stunden am Wochenende pro Tag sie in irgendeiner Form, sei es Handy, Laptop, Spielekonsole, Fernseher, irgendwie in diesem Bereich agieren. Diese Zahlen sind erschreckend. Und natürlich, ich bin ja selber auch Vater, wo wir immer geschaut haben, ab wann ich in welcher Form wie viel zulasse. Da spreche ich jetzt so ein bisschen aus meiner eigenen Rolle als Vater. Der Kinderschutzbund hat zum Beispiel einen Medienbeauftragten, der gewisserweise vorgibt, was gesund ist. Sprich, ab wann man zum Beispiel ein Handy haben sollte, also mit ein Smartphone oder wie viel Medienkonsum am Tag halt gesund ist. Und da konnte ich mich als Vater immer zurücklehnen und sagen, nee, du, das habe ich gesagt, das sagt der Medienschutzbeauftragte. Und konnte immer wieder das Thema sagen, du, wir entscheiden das jetzt so, so ist es. Aber es haben sich kluge Köpfe das ausgedacht. Ja, und es ist nicht in der Form von Bevorteilung oder von Bestrafung, sondern nee, das ist der Medienschutzbeauftragte. Der hat das so vorgegeben. Und wenn man sich da ein bisschen an diese Richtlinie halten würde, denke ich mir, würde vieles vielleicht einfacher sein, weil ich immer so viele innerfamiliäre Konflikte sich immer nur um die Handyzeiten zum Beispiel drehen oder um die Spielekonsole.
Als Bestrafung vor allem auch.
Genau, also als Belohnungs-, als Bestrafungsmöglichkeit, aber auch als Situation, wo man sich also ja so separiert. Also man ist dann, also es gibt kein Familiengefüge mehr. Ich habe erschreckende Bilder gesehen, wo dann Kleinkinder, damit sie essen, vors Tablet gesetzt wurden. Und also während sie sogar auf das Tablet fixiert waren, hatte die Mutter dann das Kind gefüttert, wo ich dachte, boah.
Das beobachtet man aber auch, wenn manche Familien in Restaurants kommen. Die haben die Jacken an die Garderobe gehangen, dann kriegen die drei ihre Telefone in die Hand und die Eltern nehmen die Speisekarte.
2023 hat Enno den Meridian-Preis verliehen bekommen. Offiziell Meridian des Ehrenamtes, der seit 1999 an ehrenamtlich tätige Personen, die sich durch vorbildliches bürgerschaftliches Engagement auszeichnen, verliehen wird. Und zwar mit folgender Begründung. Enno Dege ist Leiter des Kathedrale e.V. Görlitz und begleitet oft Ausflüge und Jugendfreizeiten in Polen und der Ukraine. Alles in seiner Freizeit und ohne Bezahlung. Kinder in Görlitz, Deutschland und östlichen Ländern sowie Heimkinder und Jugendliche profitieren durch seine Art und seinen liebevollen, entspannten Umgang mit den Heranwachsenden. Enno Dege lebt Inklusion und Toleranz und ist für viele ein großes Vorbild. Obwohl er selbst Familienvater ist, war er mehrfach im Kriegsgebiet der Ukraine, um gesammelte Spenden zu überbringen. Außerdem war Enno 2022 vom Bundespräsidenten zum Bürgerfest ins Schloss Bellevue eingeladen worden, auf dem jährlich die Leistungen von Bürgern honoriert werden, Enno in diesem Fall für sein Engagement für die Ukraine. Die Feiergesellschaft wurde hier allerdings von einem starken Unwetter heimgesucht, sodass Bundespräsident Steinmeier die Veranstaltung kurzerhand abgebrochen hat, allerdings mit dem Trost, dass das Fest und die Ehrung ein Jahr später wiederholt würden. Für Enno war es deshalb besonders schön, da seine Familie ihn dorthin begleitet hat, weil sie ihm immer den Rücken freigehalten und ihn unterstützt hat.
Du hast damals einen Kleinbus gekauft, den als Krankentransport umgebaut und hast 2023 aufgerufen, Geld für eine Drehleiterfeuerwehr zu spenden. Hast du diese Feuerwehr am Ende bekommen und inwieweit ist mit dem heutigen Tag dein Engagement bzw. das ganze Thema mit der Ukraine bei dir noch aktuell? Ich frage unter anderem deshalb, weil bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, dass du findest, dass dieser Krieg bei den meisten Menschen in deinen Augen schon wieder in Vergessenheit geraten ist.
Ja, so gesehen sind das nicht mal 700 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze von Görlitz aus gesehen. Also er ist vor unserer Haustür, der Krieg, aber er wird irgendwie ein Stückchen mittlerweile ausgeblendet. Die Aktion mit der Feuerwehr und mit dem Krankenwagen, da spreche ich immer so ein Stückchen von Fügung. Also ich bin, das hat aber auch was mit meinem Glauben zu tun. Ich denke mal, es gibt Situationen, die fügen sich. Und das war also in beiden Fällen auch so gewesen. Das war der Wunsch gewesen von unseren ukrainischen Partnern. Also ich bin seit über 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Nach so einer Drehleiterfeuerwehr, weil Löschfahrzeuge hatten sie schon bekommen, aber keine Drehleiter, weil man da eben dann in den Hochhäusern direkt rein kann, um da Menschen zu bergen. Und eine Drehleiter ist also schwierig zu bekommen. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass ich gar nicht als private Person überhaupt ein Fahrzeug mit Drehleiter, also eine Feuerwehr eigentlich mit Drehleiter haben kann. Fahrzeug mit Drehleiter ist eigentlich ein Unding, dass das eine Privatperson hat. Ich habe es trotzdem hinbekommen. Die Feuerwehr wurde umgeschrieben als selbstfahrendes Arbeitsgerät mit Drehleiter. Es sah aus wie eine Feuerwehr, funktionierte wie eine Feuerwehr, war aber keine mehr. Und damit konnte ich sie zulassen. Man braucht also auch einen TÜV. Und ich habe gesagt, Mensch, Leute, brauche ich ja für 5 Minuten einen TÜV. Das heißt also, ich lasse das Ding zu und fahre rüber. Nee, und da musste halt auch noch ein neuer TÜV gemacht werden. War natürlich auch noch eine Herausforderung gewesen. Aber für mich wiederum war der Mehraufwand indirekt natürlich auch wieder ein Vorteil gewesen, weil ich wusste, okay, ich schaffe da keinen Müll rüber. Ein rumänischer Pfarrer hatte mal diesen schönen Satz kreiert, Hilfe, die Hilfe kommt. Also ich schaffe Sachen in ein Land, die das Land gerade nicht braucht, die am Bedarf vorbei sind oder teilweise sogar defekt sind. Das war mir wichtig gewesen, dass wir nur Hilfe leisten nach konkreter Anfrage, nach Bedarf. Und im anderen war es so gewesen, dass dieser Kleinbus günstig zu erwerben war. Ich daraufhin unsere Partner gefragt hatte in der Ukraine, ob sie interessiert wären an dem Fahrzeug. Jawohl, wir hätten gerne aber lieber einen Krankentransporter und haben dann hier in Görlitz diese Vorrichtung bekommen für diese Krankentransporter, wo diese Liege mit diesem Schienensystem reingehen, haben das dann in diesen Transporter eingebaut, haben den dann dementsprechend umgebaut und den dann in die Ukraine geschafft. Bei beiden Sachen waren Spendenaktionen ins Leben gerufen worden, die einen Großteil der Anschaffung und Umbau finanziert hatten.
Bist du heute, was aktive Transporte und Reisen angeht, in solche Kriegsgebiete noch aktiv? Also hast du die Zeit dafür noch?
Nee, die habe ich nicht mehr. Ich habe mich zurückgezogen auf mehr auf dieses Vermitteln und Organisieren. Also es gibt da ganz engagierte Leute, das ist die Ukraine-Hilfe Berlin. Und die haben einfach in längeren Atem, die sind finanziell besser ausgestattet, weil die Bereitschaft war natürlich nach dem Kriegsbeginn enorm hoch gewesen in Görlitz, denke ich, wie in allen anderen Städten in Deutschland. Aber mit der Zeit ist natürlich diese Unterstützung, hat die abgenommen. Ich will das jetzt also auch nicht werten, dass sie abgenommen hat. Aber ich denke mal, viele haben, das ist zumindest meine Interpretation gedacht, dass es vielleicht so ähnlich ist wie bei dem damaligen Elbe-Hochwasser. Ja, es ist eine Katastrophe. Und dann ist eben auch zum Beispiel nach einem Vierteljahr oder so auch wieder gut. Also man konnte den größten Schaden beheben, man konnte intensiv helfen und sieht, dass die Hilfe angekommen ist, dass wieder der Status quo hergestellt werden konnte. Dass dieser Krieg sich mittlerweile über 3 Jahre hinzieht, hat keiner erwartet. Aber dass das hier ein Marathonlauf wird, das hat also keiner in dem Sinne geahnt. Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe, sondern dass eben dann dadurch sich das Engagement eben auch zurückgegangen ist.
Du bist, wie du schon selber angesprochen hast, früher auch in Rumänien aktiv gewesen, was solche Hilfstransporte anging und in Jugoslawien. Und da sind dem Edwin und dir mal eine Situation passiert, die euch ein bisschen Angst bereitet hat.
Genau, also Rumänien, wie gesagt, es gibt in Görlitz die Rumänienhilfe, da haben wir uns immer abgesprochen. Also wir sind in Rumänien selber nicht aktiv gewesen in Form von Hilfstransporten, haben uns aber da immer abgesprochen, wenn wir uns gegenseitig da irgendwie unterstützen konnten mit Hilfsmaterial, mit Spenden. Viele wissen ja nicht, es gab ja 2 Jugoslawienkriege. 94 und 96. Und Eddie musste immer, sag ich mal, gewisserweise musste er als Vorstand über den Kopf hinhalten. Da war aber bei der beschriebenen Sache, die du angesprochen hast, also selber nicht dabei gewesen. Wir hatten also mehrere Transporte, ich glaube 8 größere Hilfstransporte in die Bosnien-Herzegowina geleistet. Das ging hauptsächlich um Muslime, die in dem damaligen Ex-Jugoslawien lebten, die aber wie so eine Art Reservat gehalten wurden. Und das war direkt also bei Zvornik gewesen an der Grenze. Und nach dem 8. Transport haben wir natürlich als Organisation gesagt, okay, als Verein, wir fahren selber jetzt runter, um zu schauen, ob da alles so erfolgt, wie wir es den Spendern auch vertreten können. Wir sind dann also parallel mit dem Transport runtergefahren und waren dann also in Zvornik an dieser Grenze gewesen und sind verhaftet worden. Das war für mich also eines so der dramatischen Erlebnisse, weil also kurz vorher sind da Franzosen vom französischen Roten Kreuz erschossen worden unter fadenscheinigen Begründungen. Wir sind also richtig also mit Maschinengewehr verhaftet worden, mussten also da im Auto sitzen, mussten dann also auch unsere Notdurft im Auto verrichten. Wurde uns gesagt, wir werden erstmal nicht malträtiert und wurde uns aber alles abgenommen, also auch Wertgegenstände, Fotoausrüstung, alles. Und das war eine Situation gewesen, die schon sehr beängstigend war, weil ich gemerkt habe, dass es hier gerade kein Recht und Gesetz gibt. Hier gibt es die blanke Willkür und hier wird einfach entschieden über Menschenleben. Das hatte ich, ich habe schon in der Ukraine schon im Gefängnis gesessen, im Polizeigefängnis, aber da wusste ich, okay, das ist Europa, hier gibt es eine gewisse Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine und da wird schon irgendwann der Botschafter sich melden, so war es auch gewesen. Aber dort in dieser Situation im Jugoslawienkrieg, also man hat uns Spionage vorgeworfen, das war eine fadenscheinige Begründung gewesen, weil wir zu viele Fragen gestellt haben, was mit unserem Transport, wie erfolgt ist, wohin es gegangen ist. Unsere Reflexion dieser Situation ist schon so gewesen, dass wir einfach zu viele Fragen gestellt haben und die uns eigentlich loswerden wollten und diesen Vorwurf halt der Spionage uns angedichtet haben, damit die also erstmal uns festnehmen konnten und dann das Landes verweisen konnten. Das war aus einem sicheren, rechtsstaatlichen Deutschland einmal letztendlich davor zu stehen, vor einer Situation, wo man gerade nicht das Gefühl hat, dass hier irgendwie Recht und Gesetz wirken.
Ist das eine Situation, an die du hin und wieder mal denkst und du dir so einen Schauer über den Rücken laufen lässt? Oder ist das, ich sag mal, salopp, ist halt passiert? Oder ist es schon was hin und wieder so ein kleines Aha-Erlebnis in dir hervorruft?
Ich bin ein Freund der Umdeutung. Also ich versuche immer Situationen, abgesehen von meiner Arbeit, aber natürlich also auch privat für mich umzudeuten, wo ich sage, also das sind so gravierende Erlebnisse gewesen. Also alles, was ich bisher erlebt habe, war nicht so schlimm wie das. Und das kann ich für mich immer so ein bisschen, damit kann ich da ganz gut damit umgehen, wo ich dann natürlich sage, nee, so, also es war jetzt gerade schlimm, so schlimm wie es damals. Und damit konnte man, also bin ich vielleicht in andere schwierige oder kritische Situationen vielleicht da, ich will nicht sagen entspannter reingegangen, aber wo ich dachte mir immer, nee, so schlimm wie damals, das ist es nie. So, das, ja, das ist vielleicht so eine Umdeutung für mich.
Erkundigen sich generell Leute viel oder regelmäßig, auch heute noch, wohin ihre Spenden gehen? Weil die Leute spenden lieber und bereitwilliger, wenn sie wissen, was damit passiert. Wenn in Dresden oder in Weinhöbel Hochwasser herrscht, als wenn jemand sagt, im Dorf in Simbabwe brauchen die Kinder neue Kleidung.
Also das kann ich bestätigen. Das heißt, also je konkreter eine Unterstützung ist und je mehr ein persönlicher Bezug hergestellt wird, je höher ist die Bereitschaft. Das funktioniert ja zum Beispiel auch, also weil ich gerade Simbabwe sagte, das funktioniert ja zum Beispiel auch mit dem Projekt, ich glaube, es ist von einer Lehrerin aus dem Angymnasium, die da im Karakorum sich da engagiert, in die Schule. Und ich denke mal, das würde nicht funktionieren, wenn man das einfach so einen Aufruf im Internet oder so, sondern das läuft über diese ganz persönlichen Kontakte, dass dann halt zum Beispiel Schüler mitgefahren sind, die das wiederum weitertragen, dass dann das dem Onkel erzählt wird und der Oma erzählt wird, immer durch solche ganz konkreten Sachen entsteht, da eine Spendenbereitschaft.
Das, wovon Enno hier spricht, ist das Nepal-Projekt von Katrin Götz am Augustum-Angymnasium. Weil ich das Projekt großartig finde und mit Kati befreundet bin, möchte ich die Gelegenheit hier nutzen, um Ihnen dieses Projekt einmal vorzustellen, sozusagen Werbung in eigener Sache zu machen und den einen oder anderen möglicherweise dazu zu bewegen, sich dem Verein anzuschließen und im Projekt aktiv zu werden. Und das macht Kati am besten selbst.
1992 bin ich als Lehrerin an die Anschule versetzt. Und seit dieser Zeit bin ich dort als Beratungslehrer, natürlich als Fachlehrer in Mathe und Geografie unterwegs. Und mein Herz ist eigentlich immer offen für die jungen Menschen und die Kinder. Und mit einem guten Kollegen durfte ich 2000 das erste Mal nach Nepal reisen. Und eigentlich waren es die Berge, die mich dort faszinierten, um in dieses Land zu kommen. Und geblieben sind die Menschen. Und seit dieser Zeit ist es eigentlich so, dass ich jedes zweite Jahr in dieses Land reise und mein geheimer Wunsch war eigentlich immer, einmal in einer Schule in so einem kleinen, abgelegenen Himalaya-Dörfchen zu arbeiten. Und dieser Wunsch ging in Erfüllung in meinem Sabbatjahr. 2012 war ich das erste Mal in dem kleinen Bergdorf Pelmang und durfte dort 2 Monate in einer Schule arbeiten. Ich war der erste Tourist und das Leben war völlig anders. Man muss sich vorstellen, man ist einfach kurz ins Mittelalter versetzt. Und genau dort kam dann auch der Wunsch auf, weil ich erlebte, dass 400 Schüler durch nur 3 Lehrer unterrichtet wurden, dass ich eigentlich unsere Kinder, unsere Schüler mit diesen jungen Menschen, mit den Schülern in Pelmang verbinden wollte, weil ich einfach spürte, dass die andere Welt zu erleben, raus aus unserem Luxus zu kommen, ein lohnenswertes Ziel sein könnte. Und so begann ich mit den Schülern dort vor Ort in den Bergdörfchen bunte Briefe zu schreiben und zu malen. War das erste Mal, dass die Kinder überhaupt mit solchen bunten Sachen in Kontakt kamen. Und ich nahm diese Briefe mit in unsere Schule. Und zurück an unserer Schule startete ich ein Projekt mit den 5. Klassen, insbesondere unserer Ganztagsklasse, das sogenannte Nepal-Projekt, und ließ sie einfach die Welt Nepals und damit auch die Welt dieses kleinen Bergdörfchens Pelmang erfahren. Und man kann sich vorstellen, dass 5. Klässler Feuer fangen. Und dann schmiedeten wir Visionen und sagten immer, ja Mensch, das wäre doch cool, wenn wir irgendwann mal in dieses Bergdörfchen reisen. Und die Vision oder der Traum wurde Wirklichkeit. Und so konnten diese Schüler, die seit der 5. Klasse eigentlich immer für dieses Bergdörfchen brannten, mit vielen Aktionen, Basaren, Vorstellungen, wirklich Gelder auch eintrieben. Es konnte also Wirklichkeit werden, dass wir mit der ersten Schülergruppe 2018 in dieses Bergdörfchen reisten. Natürlich brauchten wir dort einen Hintergrund und wir haben natürlich, als ich zurück war, durch gute Kollegen angeregt, einen Verein gegründet, den Görlitz Pelmang e.V., der 2013 dann eingeschriebener Verein wurde. Und dieser Verein hat uns als Schülergruppe immer begleitet und hat natürlich uns auch die Schülerreise mehr oder weniger geebnet. Und so haben wir bis zur anstehenden Schülerreise viele Projekte durchführen können. Also nicht nur die Schulen unterstützt, Lehrergehälter bezahlt, dass mehr Lehrer dort unterrichten konnten, sondern wir haben angefangen, ein Gesundheitszentrum zu errichten, und die erste Schülergruppe 2018 durfte Teil davon sein, wie das Dorf in Gemeinschaft dieses Medizinzentrum errichtet. Steine wurden aus den Flüssen getragen, Sand hochgeschleppt. Die Schüler haben selbst gezimmerte Fensterrahmen gestrichen und haben sich an den Arbeiten mit beteiligen können. Und wenn man mit Schülern nach Nepal reist, ist es ein Abenteuer. Eine Region, die natürlich zum einen touristisch offen ist, zum anderen aber natürlich völlig abgelegen ist, fernab von Tourismus. Und das ist das Bergdörfchen Pelmang zu erleben, ist eine Zeitreise. Und diese Menschen, die dort mit mir unterwegs waren, sind, ich kann das glaube ich schon sagen, vollzählig völlig verändert zurückgekehrt. Ich glaube einfach zu erleben, mit wie viel Einfachheit man unterwegs sein kann, in wie einfachen Verhältnissen man leben kann. Und wie offen man trotzdem ist oder vielleicht gerade deswegen ist, ich glaube, das hat viele berührt. Und in unserer zweiten Schülerreise 2022 nach Corona konnten wir dann erleben, dass es Schüler gab, die so emotional berührt waren, dass sie nach ihrem Abitur tatsächlich sogar ein halbes Jahr nach Pelmang gegangen sind, um dort als Lehrerinnen zu arbeiten und natürlich andere Projekte wie Umweltprojekte und so weiter anzutreiben. Ja, und natürlich haben wir durch die Schüler, durch viele Eltern, die uns unterstützen, natürlich auch durch unsere vielen Vorträge, unsere vielen Aktionen, immer wieder Leute, die unser Projekt, unser Herzensprojekt dort in Pelmang unterstützen und die dafür mitverantwortlich sind, dass die Schüler natürlich auch auf Reisen gehen können und unsere Projekte in Pelmang umgesetzt werden. Für diejenigen, die neugierig sind auf das kleine Bergdorf Pelmang, wir haben einen Internetauftritt von unserem Verein, der Görlitz Pelmang e.V. Und dort könnt ihr einfach Anteil nehmen an den vielen Projekten, die bereits realisiert wurden, an den Projekten, die so vor uns in der Realisierung stehen. Und natürlich kann man auch gern Pate werden wir unterstützen inzwischen 90 Schüler in diesem kleinen Örtchen als Schülerpaten. Man kann die Schülerreise mit unterstützen, unsere Schülerreise, die im Oktober 2026 erfolgen wird. Und man kann einfach kleine Spenden in dieses Bergdorf über unseren Verein senden.
Uns war es immer wichtig gewesen, dass wir dahingehend immer transparent sind. Also abgesehen davon wird man natürlich vom Finanzamt und so geprüft. Aber das ist zum Beispiel ist es legitim laut deutschem Spendensiegel, wenn, glaube ich, nur 34% in der Spende direkt vor Ort ankommen. Sprich, ein Großteil für Administration, für Personalkosten, Logistik eben drauf geht. Und wo wir gesagt haben, nee, wir liegen in dem Bereich von mindestens 80% der Spenden, die wir vor Ort dann wirken sollen. Wir hatten damals ein Patenschaftsprojekt gehabt für Tschernobyl-Kinder. Und da war unsere Prämisse immer gewesen, 80% des Geldes kommen an die Betroffenen direkt an. 20% sind einfach die ganzen Verwaltungskosten von diesen 12 Euro, also von diesen 10 Euro, immer 2 Euro letztendlich in das Projekt ging, also um das umzusetzen. Das war transparent gewesen und da konnten wir also viele Menschen damals gewinnen. Wir hatten, glaube ich, über 150 Patenschaften gehabt und die dann genau mit diesen Mehrkosten dieses Projekt auch am Laufen gehalten haben. Wir zum Beispiel im Ukraine-Krieg, der Vorwurf, der stand im Raum, dass wir zum Beispiel mit den Spendengeldern teilweise Kriegsgerät kaufen. Also defensive Sachen, also Gasmasken oder der Transporter geht dann eben in ein Kriegsgebiet reingeschafft oder so. Das war für uns immer wichtig gewesen, dass wir da mal Transparenz und sagen, nein, wir kaufen hier keine indirekte Materialien, die dort für den Krieg genutzt werden können. Das war uns immer ganz wichtig gewesen. Das nach außen so glaubhaft darzustellen, aber natürlich wäre es natürlich auch fatal gewesen, wenn das Finanzamt das gesagt hätte, okay, was ist denn hier, was läuft denn hier?
Es gibt wirklich Regularien, die in Prozenten festhalten, wie viel Prozent einer Spende ankommen müssen?
Ja, und dann kriege ich sogar noch das deutsche Spendensiegel dafür. Damals, Anfang der 90er, war ja im Sudan diese große Hungersnot gewesen. Wir hatten Kontakt gehabt in den Sudan, wo die Frage war nach den DDR-LKWs, W50, L60. Da waren wir erstaunt gewesen. Wir waren ja so gesagt, nach der Wiedervereinigung, so eine Anfrage zu uns kommt und jetzt hier nicht zum Beispiel jetzt an Mercedes geht oder an MAN. Und da haben dann die Sudanesen gesagt, nee, A, haben wir genug Ersatzteile durch diese Kooperation mit der DDR und B, eure Kisten halten eben auch mal einen Sandsturm aus. Die hochentwickelten westeuropäischen LKWs, die packen das nie. Und die wollten ganz bewusst diese Fahrzeuge halt haben. Und es war so gewesen, hat sich nachher herausgestellt, dass man so gesagt diese Spendengelder, die eingegangen sind, in den Fonds getan hat und so gesagt die Gewinne dieses Fonds dann runtergegangen sind. Wo ich dachte, Oma Elsie, die jetzt ihr Geld gibt, die denkt natürlich, das Geld kommt direkt von unten an. Aber dass das Ding erstmal in den Fonds geht und die Gewinne aus diesem Fonds da runtergehen, also indirekt. Langfristig gesehen macht das ja vielleicht sogar Sinn, dass man sogar immer die Gewinne nimmt, endlich abschöpft, aber das Stammkapital lässt. Aber in dem Moment wurde das den Spendern so verkauft, dass das Geld, was du jetzt spendest, runtergeht. Und das war so nie gewesen. Das fand ich unehrlich gegenüber den Spendern.
In einer Stadt wie Görlitz bekommt man natürlich vieles mit, was passiert. Sollten Sie mal durch die Stadt spazieren und sich fragen, ob dort oben am Kirchturm wirklich eine Person hängt, denken Sie nicht gleich an das Schlimmste. Vielleicht ist es einfach nur Enno, der... Hören Sie selbst.
Es gibt Geschichten über Klettern an der Peterskirche, wo die Kirche direkt angefragt hat, dass dort ein paar bauliche Dinge gemacht oder repariert werden sollen, Regenrinne gesäubert werden soll und die da an dich herangetreten sind und du dort an den Turm wahrscheinlich gehangen habt.
Der Hausmeister der Innenstadtgemeinde, der Stefan Kranich, ist ein guter Freund von mir. Und dadurch, dass ich selber letztendlich in der Gemeinde in Görlitz Mitglied bin, man kennt sich dann einfach in Görlitz. Und Stefan wusste natürlich, dass ich klettern gehe, also auch mit Sicherungstechnik mich da auskenne. Ich glaube, ich in allen drei Kirchen, also Lutherkirche, Dreifaltigkeitskirche und Peterskirche, waren wir da schon aktiv gewesen. Und da ging es halt meistens eben entweder zum Beispiel um Schadensbegrenzung, wenn zum Beispiel Dachziegel in die Dachrinne gerutscht waren, die dann halt rausnehmen und dann von innen zum Beispiel dann Dachziegel nachschieben. Oder die Dachrinne war dicht gewesen, dass da also gerade das Wasser drüber geschossen ist und das Mauerwerk dann vielleicht beschädigt hätte. Bis hin zu kleineren Reparaturen, Silikonabdichtung, Lutherkirche. Bei der Peterskirche war es so gewesen, glaube ich, zweimal wegen der Dachrinne. Und dann gab es nochmal einen Einsatz, Dachziegel rausholen und Dachsteine nachschieben. Die spannendste Aktion war gewesen, es gab in dem Kupferdach, war irgendwo ein Loch gewesen, also es regnete ein, aber der Punkt, wo das Wasser austritt in der Kirche, war nicht der Punkt, wo das Wasser reingeht. Und man konnte jetzt die ganze Verkleidung abschrauben, deswegen hat der Stefan gefragt, ob man das irgendwie machen könnte, dass man von außen das schauen könnte bei dem Dach, wo vielleicht dieser Schaden ist. Daraufhin haben wir also von der anderen Seite des Daches über ein Dachfenster das Seil auf die andere Seite geschmissen und ich bin dann unten bei der Kirche am letzten Dachfenster unten ausgestiegen und bin dann das komplette Dach gesichert hochgegangen, also auf Reibung sind ja ungefähr 50 Grad vielleicht, Neigung, mit Kletterschuhen hochgegangen am Falzlang und zu gucken, ob ich dieses besagte Loch vielleicht finde. Hab's leider nicht gefunden, aber war eine coole Aktion.
Da unterschreibt man dann einen Vertrag, wenn ich dort sterbe, bin ich selbst dran schuld, oder?
Nee, es war immer auf Handschlag gewesen. Ist immer so, also es ist so, wir achten darauf bei solchen Aktionen auf Redundanz, also auf doppelte Sicherheit. Also wir werden niemals nur mit einem Seil so eine Aktion machen, sondern immer mit einem zweiten Seil. Das heißt, also wenn irgendwo ein Mechanismus in Sicherung versagt, gibt es auf alle Fälle immer noch eine zweite Sicherung. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wir haben da immer im Team gearbeitet, also Vier-Augen-Prinzip. Wir haben uns gerade immer genau gegenseitig Partnercheck gemacht, kontrolliert, haben die Sachen abgesprochen, was will ich machen, welche Schritte will ich machen, wie will ich das machen. machen und die anderen im Team immer dann zugehört, dann also die Person, die dann ausgestiegen ist, wurde dann eben zweifach gesichert, von zwei Personen unabhängig, sodass ich vielleicht doch einen Blitzeinschlag vielleicht, aber ansonsten eigentlich hätte man vielleicht, sag ich mal, eine leichte, also wenn man irgendwie vielleicht aus dem Lot rauskommt, sich mal vielleicht stolpert oder so, aber es wären zumindest keine fatalen Folgen. Wir haben das immer so ein bisschen auch so für uns als Training genommen, als Sicherheitstraining. Wir haben es 10 Jahre lang versucht, hier in Görlitz eine Klettermöglichkeit zu etablieren, habe es mittlerweile aufgegeben. Es zeigt ja, ein Zitter funktioniert.
Wie machen die das?
Ja, die schreiben schwarze Zahlen, haben nach 4 Jahren schon schwarze Zahlen geschrieben. Die haben sich in dieses Sportzentrum, vergleichbar wie der Rosenhof, haben die sich eingemietet und haben also eine Tennishalle komplett umgebaut mit Boulder und Kletterwand. Das ist eigentlich die ideale Lösung, weil da muss ich mich halt nicht drum kümmern, ob die Heizung an ist, ob das Klopapier auf dem Klo ist. Und ich miete mich sogar mit meinem Angebot ein. Das wird auch separat abgerechnet. Das ist eigentlich, finde ich, fast perfekt. Selbst mit dieser Investition haben sie es trotzdem geschafft, nach kurzer Zeit schwarze Zahlen zu schreiben, obwohl es in Jablonec und in Liberec vergleichbare Kletterhallen gibt. Und ich denke mal, das hätte in Görlitz, denke ich mir, auf alle Fälle eine Chance gehabt, weil es gibt erst in Cottbus was Kleineres, es gibt in Jelenaguda etwas, es gibt in Bautzen eine kleinere Sache, erst was Richtiges wieder in Dresden, und so, dass wir fast eigentlich 270 Grad im Umkreis von 100 Kilometern eigentlich nichts Richtiges ist. Ich denke mal, eine Kletterhalle in Görlitz würde sich sehr schnell etablieren und auch sich sehr schnell rentieren.
Wo hast du versucht, das zu etablieren?
Also wir haben verschiedene Formen gewählt, also von der Vereinsstruktur bis hin über, dass so gesagt der Alpenverein Pate ist, bis hin sogar zu einer GmbH überlegt. Aber die Situation war gewesen, also geeignete Räumlichkeiten zu finden. Wir hatten mehrere Anläufe genommen, wir hatten schon teilweise Urlaub genommen, Material besorgt, und zwar immer irgendwie kurz vorher abgesagt worden. Absoluter Favorit war damals die jetzt immer noch leerstehende Hirschwinkel-Turnhalle. Die Boxer sind ja da oben noch in der ersten Etage drin, aber unten ist ja immer noch diese Räumlichkeiten, also waren, glaube ich, als Lager vom Denkmalschutz genutzt. Und das waren eigentlich die idealen Räumlichkeiten gewesen. Da haben wir teilweise sogar schon Sachen eingelagert gehabt, bis dann eben die Absage kam, dass es nicht geht, weil ja die neue Turnhalle gebaut wurde und demzufolge durfte in der alten offiziell kein Sport mehr stattfinden. Es gibt jetzt einen neuen Anlauf von dem Görlitzer Boulderverein, die meines Wissens nach gerade jetzt erstmal eine Boulderanlage in Görlitz etablieren wollen, und wenn die sich dann etabliert hat, dass danach auch im Kletterbereich da was angeboten werden soll.
Ist aber, was die Realisierung von Sportprojekten angeht, so typisch Görlitz, oder?
Im Fußball, da gab es eben, siehe Hagenwerder oder so, da gab es immer irgendwie ganz schnelle Lösungen. Freue ich mich natürlich auch für die Fußballer. Klettern ist vielleicht, also jetzt natürlich vom öffentlichen Interesse vielleicht jetzt nicht so etabliert, wobei ich gerade ja beobachte, wie in Dresden, da, weiß nicht, wie viel, ich glaube, ich 3 Boulderhallen und 3 oder 4 Kletterhallen gibt es mittlerweile in Dresden. Also das scheint, also es läuft ja da. Und unser Gedanke war ja immer gewesen, es sollte ja nicht bloß ein reiner Freizeitsport sein, sondern wir wollten es ja gerne also auch im Rahmen des Schulsports verankern, bis hin zum Therapeutischen, also das ist im Bereich der Ergotherapie, Physiotherapie, aber auch genauso im Bereich der Psychotherapie, dass man also diese Bandbreite der Möglichkeiten dieses Sports eben doch ausschöpft und jetzt nicht bloß als reine Freizeitbeschäftigung sieht.
Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Was hat sich an Jugend generell von deiner Jugendzeit über die Zeit, seit es die Kathedrale gibt, bis hin zu heute verändert?
Das ist spannend, das kann ich schwierig reflektieren. Im Rahmen der Jugendhilfe der letzten 30 Jahre, das vielleicht jetzt auf einen Punkt vielleicht bringen könnte, habe ich so das Gefühl, dass früher Jugendliche sagen konnten, was sie wollen. Jetzt habe ich so das Gefühl manchmal, dass sie nur noch sagen können, was sie nicht wollen. Aber aus diesem Nichtwollen heraus nicht es schaffen, zu überlegen, was sie wollen. Was ablehnen, ihr Unmut äußern, aber sie werden nicht aktiv in dem Sinne, dass sie daraus aus dem Umkehrschluss heraus definieren, was sie wollen. In den 90er Jahren war es wirklich so gewesen, man hatte dann Jugendliche bei uns gehabt, die kamen mit ganz klaren Forderungen hierher, Fahrradwerkstatt, Video-IG, Musik machen, und sagten, hier Leute, das wollen wir machen, wie können wir das irgendwie hier mit euch oder bei euch umsetzen. Und es ist vielmals erstmal dieses positive Herangehen und selber engagiert sein und daraus und dieses Engagement.
Eher so ein Abwarten, was kannst du mir bieten?
Ja, könnte man vielleicht sagen, dass so eine Mentalität entstanden ist, ja. Die war früher, war das fordernd gewesen, hat mir aber natürlich viel mehr Spaß gemacht. Indem ich sage, was ich nie will, kann ich nie automatisch sagen, was ich will. Das ist so meine Beobachtung. Wenn man ein Ziel definiert hatte, hat man auf dieses Ziel hingearbeitet. Und jetzt ist es so, dass ich immer so Zwischenziele etablieren muss, damit die auch dranbleiben an einer Sache. Das war früher einfacher gewesen.
Gut, Enno, zum Abschluss müssen meine Gäste immer 4 Sätze vervollständigen. Ich sage den Satzanfang und würde dich bitten, das Ende anzufügen.
Okay.
Ich liebe Görlitz, weil...
es sich aus dem grauen Entlein in vorzeigbarer Schwan geworden ist und dass die Hochschule für soziale Arbeit hier in Görlitz ist.
Was der Stadt und der Region am meisten fehlt?
Zuversicht, denke ich mir, und so die Suche nach gemeinsamen Lösungen und nicht zu sagen, ich habe die Lösung und andere sagen, nee, ich habe die Lösung, sondern gut, okay, wo finden wir hier den Konsens in der gemeinsamen Lösung?
Am meisten wünsche ich mir für unsere Heimat in der Zukunft,
dass sie so ein bisschen vielleicht wie so diese deutsch-französischen Städte so ein bisschen so dieser der Gradmesser für Europa wird. Dass man also hier auf Görlitz schaut und sagt, okay, hier ist der Nerv der Zeit, hier spürt man Europa. Das wäre ein Wunsch.
Görlitz und sein Umland bedeuten für mich?
Perfekte Freizeitaktivität. Also ich kann auf der Neiße paddeln, ich kann auf dem Berzdorfer See segeln, ich kann Skifahren im Isargebirge, im Riesengebirge, ich kann klettern in die Königshainer Bergen, im Zittauer Gebirge. Also ich habe alle Aktivitäten, die mich sogar so interessieren, vor der Haustür.
Enno, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.
Enno Dege ist ein Musterbeispiel für Aufopferung für andere, und zwar gegen jeden Widerstand, auf den man immer wieder trifft. Und wenn er mal fällt, wieder aufsteht und weitermacht und immer noch neben Familie und privaten Verpflichtungen für Menschen da ist, an allen Fronten, und das wortwörtlich. Dermaßen engagierte Menschen sind es, die eine Stadt am Leben erhalten, die Brücken bauen und denen Hilfe zukommen lassen, die sie nötig haben. Deshalb ist Enno eines von vielen Görlitzer Gesichtern. Die Links zu allen im Podcast erwähnten Personen, Vereinen und Institutionen, also der Kathedrale, dem Kinderschutzbund, der Ukraine-Hilfe Berlin, Görlitz-Pellmang, der Kletterhalle Zittau, Anne Kraft und Quartiersmanager Sebastian Höbler, finden Sie in den Shownotes. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich, wenn Sie meine Sendung bewerten, teilen und natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Aloha!